Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Am Mikro ist Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Großes Thema dieser Tage. Nein, nicht Brexit, nicht das Foto vom Schwarzen Loch, sondern Wohnen. Wohnen sollte, finde ich, eigentlich ein Menschenrecht sein, ist aber ja vor allem eine Frage des Geldbeutels und der muss immer praller sein, wenn man eine Bude haben will. Sophia Schillig, Food-Journalistin, sucht seit mehr als 5 Jahren eine schöne Wohnung und erzählt uns in diesem Podcast, was die Suche auch psychisch mit ihr macht. Caro hingegen, die hat nach einer ähnlich langen Zeit endlich eine Wohnung gefunden. Bis dahin aber waren ihr oft welche verwehrt worden mit dem Hinweis, an Afrikaner wie sie vermiete man nicht. Los geht's aber mit Mike, einem Mieter aus Berlin-Neukölln. Der wohnt alleine auf ziemlich vielen Quadratmetern und zahlt dafür deutlich weniger als 1.000 Euro warm. Das ist ein Paradies, aber eins, das in Gefahr ist, weil sein Haus wurde jetzt nämlich verkauft an einen Investor. Mike und seine Nachbarn schlagen deswegen jetzt Alarm.
Der Baustadtrat des Bezirks Neukölln hat uns persönlich am Freitagabend, den 29. März, einen Brief in den Briefkasten geschmissen. Und da stand dann eben drin, dass das Bezirksamt erfahren hat, dass das Haus verkauft wurde.
Und wie war das für dich, das zu erfahren?
Na, ich bin Freitagabends spät aus dem Haus und nahm den Brief raus und das sah so ein bisschen billig kopiert aus. Und ich dachte mir so, das ist ein Witz. Die Nachbarn, wir sind gut vernetzt. Mhm. Und ich habe mich schon gewundert, keiner hat sich gemeldet. Normalerweise würde da sofort jemand anrufen und sagen, hast du den Brief gekriegt? Ist es ernst gemeint oder nicht? Und dann war ich so mit einer der Ersten und die meisten haben es dann erst am Samstagmorgen erfahren. Und ich war unglaublich geschockt. Also ich war wirklich aufgebracht. Ich dachte, okay, nein, jetzt geht's los. Mhm. Das, was passieren würde, hatte man schon ahnen können, weil einige Menschen auf dem Dach rumliefen. Das Haus wurde also inspiziert von fremden Leuten und ja.
Jetzt geht's los, sagst du, und meinst damit, die Einschläge kommen näher, die rundum in dem Kiez oder auch überhaupt in Berlin, gerade in dem Teil Berlins, jetzt immer mehr Häuser aufgekauft werden. Warst du ein bisschen vorbereitet?
Damit war zu rechnen. Also die Vermieterin ist schon sehr alt und tatsächlich ist jetzt gerade so das Thema schlechthin, dass die Häuser hier wie warme Semmeln weggehen. Ja, dass es unser Haus treffen würde, war einfach eine Frage der Zeit und jetzt sind wir irgendwie alle alarmiert und ich auch.
Was befürchtest du konkret?
Ja, tatsächlich, also wir wissen noch nichts Konkretes, wir haben keinen Kontakt zu dem neuen Eigentümer. Wir wissen, wer es ist mittlerweile, wir haben den Grundbucheintrag gesehen. Wir haben recherchiert und wir wissen, es ist ein Investor. Wir wissen nichts genau. Also wir haben auf der Website geguckt und die lässt Böses ahnen. Also wir vermuten, dass es da schon noch langfristig um Luxussanierung geht. Und tatsächlich, ich meine, du hast es gerade in der Anmoderation erwähnt, die Preise sind sehr niedrig, die Mietpreise.
Kannst du sagen, was du zahlst?
Ich zahle 5,75 Euro den Quadratmeter. Wir haben auch noch einige, die weniger zahlen. Da sind Leute im Haus geboren worden. Die wohnen da seit über 60 Jahren einige, also wir haben viele Rentner und tatsächlich, die haben natürlich nochmal andere Wohnpreise. Die haben aber dann auch, ganz ehrlich gesagt, in privates Geld investiert und die Wohnung dann selber instand gesetzt. Also die waren dann nicht unbedingt, auch nicht vor 50 Jahren oder 40 Jahren dem Standard entsprechend. Also die haben da eigenes Geld investiert.
Aber was euch eint, ist, dass ihr jetzt Angst habt, umziehen zu müssen?
Konkret umziehen müssen, also wir wissen ja noch nicht, was uns bevorsteht, aber der Punkt ist natürlich der, dass wir alle jetzt nicht über ein wahnsinniges hohes Einkommen verfügen. Also tatsächlich so, ich weiß nicht, wie der Durchschnitt des Berliner Einkommens ist, aber wir haben so eine kleine Umfrage gestartet. Das ist jetzt nicht das riesige Einkommen, das wir Mieterinnen und Mieter damit haben. Und tatsächlich, wenn die Miete drastisch steigt, wird es natürlich jetzt erstmal, wir sind geschützt. Es gibt ja Gesetze, wir liegen im Milieuschutzgebiet. Das heißt also, dass der neue Eigentümer uns da jetzt auch nicht gleich rauskriegt. Aber tatsächlich langfristig, wenn der die 15% alle 3 Jahre sozusagen erhöhen kann, der Mietspiegel wird natürlich steigen, auch für unseren Kiez. Dann heißt es letzten Endes, dass sich die Miete dann schon spürbar in den nächsten Jahren irgendwie steigern wird. Und das, ich meine, können sich viele einfach nicht erlauben. Also das ist der Punkt.
Unabhängig davon, ob man sich es erlauben kann oder nicht, könntest du dir prinzipiell vorstellen, woanders hinzuziehen? Oder ist der Kiez, in dem du wohnst, für dich so ein krasser Anker, dass du sagst, ich muss hier unbedingt bleiben, weil sonst zerfällt mein Leben?
Also mein Leben würde nicht zerfallen, aber tatsächlich, ich meine, wohne 10 Jahre in einem Bezirk oder in einem Kiez. Und ich laufe die Straße entlang zur U-Bahn oder gehe spazieren und ich treffe fortwährend Leute, die mittlerweile auch meine Freunde geworden sind. Also ich habe in der Straße direkt meine besten Freunde in Berlin. Und das macht neben der Gemeinschaft, mit meinem Nachbarn trinke ich regelmäßig Kaffee, wir essen gemeinsam, wir gehen gemeinsam spazieren oder machen Sport. Mit anderen bin ich im Haus befreundet. Also das ist jetzt eine gewachsene Struktur und ich denke, dass das Berlin einfach ausmacht, dass man soziales Miteinander hat, dass man nicht gleichgültig aneinander vorbeigeht und vor allen Dingen, dass nicht alle irgendwie gleich gebildet, gleich gutes Geld verdienen, sondern dass es wirklich einfach sehr durchmischt ist und dass man sich hilft, dass man miteinander spricht und sich gegenseitig unterstützt.
Trotzdem, wahrscheinlich hast du schon die ganzen Immobilienportale so mal pro forma gecheckt, nehme ich an.
Sofort am Samstag.
Ja. Macht dir das Hoffnung, dass es doch im Zweifelsfalle irgendwas geben könnte? Oder sagst du, ach du Scheiße, jetzt muss ich noch mehr kämpfen, weil es ist so aussichtslos?
Ganz ehrlich gesagt, ist mir da das Herz in die Hose gerutscht, als ich gesehen habe, im Bezirk wurde was Neues gebaut. Das habe ich immer gesehen und ich habe in einer Blase gelebt, wie viele andere wahrscheinlich auch, die in einer ähnlichen Situation sind, die halt schon lange in dem Haus wohnen, relativ günstige Mieten haben. Und dann plötzlich siehst du, was auf dem Berliner Mietmarkt irgendwie an Preisen verlangt wird. Und du kriegst ja... also
das Dreifache von euch.
Ja, also dann zahle ich halt für die Wohnungsgröße, die ich habe, 2.500 Euro warm. Also das ist wirklich jenseits des Vorstellungsvermögens. Also ich war wirklich geschockt und dachte, okay, wo muss ich denn bitte schön hinziehen mit meinem Einkommen, wenn ich das Dreifache sozusagen verdienen muss?
Jetzt wollt ihr was dagegen tun. Hast schon gesagt, ihr seid gut vernetzt im Haus. Ihr wollt was dagegen tun, dass das Haus verkauft ist es ja schon. Jetzt gibt es aber so eine Regel, du hast auch gesagt, Milieuschutz. 2 Monate habt ihr insgesamt Zeit, um euch zu wehren, sage ich jetzt mal ganz grob.
Um das Vorkaufsrecht auszuüben.
Was genau? Erklär mal, was passiert da?
Also wir liegen im Milieuschutzgebiet. Das heißt, also es gibt bestimmte Schutzmechanismen seitens des Bezirks. Tatsächlich sind wir im engen Kontakt mit dem Bezirksamt, also 4 Leute aus dem Haus. Wir schreiben gerade aktuell die landeseigenen Wohnungsbaugenossenschaften an und möchten denen den Kauf des Hauses schmackhaft machen oder
weil ihr selber das nicht könnt. Ihr könntet das ja auch selber kaufen, theoretisch, ne?
Tatsächlich haben wir haben eine Architektin im Haus, die hat den Kaufpreis ermittelt. Der ist relativ hoch und tatsächlich wird uns, glaube ich, erstmal keine Bank den Kredit vorstrecken. Und ich nehme auch nicht an, dass die Hausgemeinschaft über so viel Vermögen auf den Bankkonten bei 0,5% Verzinsung verfügt, dass wir da Chancen hätten, den Zuschlag zu bekommen. Also das ist aussichtslos.
Also ist eure Hoffnung, dass jemand Drittes einspringt und das Haus im Namen der Stadt sozusagen kauft und dann euch günstig wieder vermietet?
Dass die Wohnung, dass das Haus als solche in den Bestand einer Wohnungsbaugenossenschaft überführt wird, genau. Die Wohnungsbaugenossenschaften haben natürlich auch ein begrenztes Budget. Der Finanzsenator kann einen Betrag dazu schießen, 20-30% des Kaufbetrages. Genau, aber es ist, unterliegt der Prüfung. Und letzten Endes, was man einfach auch nicht vergessen darf, ist, dass momentan so viele Häuser verkauft werden. Also 5 bis 6 sind gerade irgendwie, liegen dem Amt vor, dem Bezirksamt.
Nur in Neukölln?
Ja, ja. Und da kommen natürlich wahrscheinlich auch wöchentlich neue dazu, nehme ich mal an.
Das heißt, ihr tretet auch jetzt in so einen absurden Wettbewerb mit anderen Mietern und um die beste Kampagne, um euer Haus irgendwie zu retten. Was macht das mit dir, dass man auf einmal so, hey, das ist meine Wohnung, ich will hier nur schlafen, essen, Video gucken, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf einmal musst du da eine Kampagne draus machen.
Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir gerade so eine kleine Firma irgendwie, so ein Startup gründen und wir haben alle unsere Jobs irgendwie, wir machen das sozusagen in unserer Freizeit, in der Nacht, irgendwie in Nachtschichten und es ist absurd. Aber ja, ich meine, du sagst, was macht man in der Wohnung? Man schläft da, man ist da sozusagen der intime Ort, den man hat und den man hatte. Also der hat nochmal eine völlig andere Bedeutung. Der ist aufgeladen, weil plötzlich irgendwie in Frage steht so, kann ich mir diesen Ort noch leisten? Wie lange kann ich mir den leisten?
Das heißt also, ihr verwendet jetzt viel Zeit darauf, euch irgendwie bekannter zu machen, so eine Art Kampagne tatsächlich zu starten. Was muss man da alles machen? Also wie erregt man Aufmerksamkeit für so ein Thema, für so ein Anliegen?
Also tatsächlich muss man erstmal einen Slogan finden, mit dem wir in die Öffentlichkeit treten. Das ist das Erste.
Habt ihr den schon?
Wir wohnen in der Hobrechtstraße und James Hobrecht war ja der Gründer der Kanalisation oder hat die Kanalisation in Berlin gebaut und andere Sachen gemacht. Mischbebauung, also er hat Wohnen und Arbeiten in den Hinterhöfen von Fabriken irgendwie, dafür hat er auch gesorgt. Und tatsächlich möchten wir mit James Hobrecht sozusagen und seinem Konterfei werben. Und tatsächlich geht es dann eigentlich darum, bestimmte Politiker von unserem Anliegen zu überzeugen, dass wir besonders wichtig sind, was absurd ist, aber so ist es. Und dafür zu werben in der Öffentlichkeit und die wohlzustimmen, dass die dann dementsprechend auch mit den Wohnungsbaugenossenschaften, dass sie dann Ausschlag geben können, dass die Interesse haben oder dann wirklich auch zugreifen.
Also wisst ihr gar nicht, worauf ihr euch jetzt einlasst? Also das Ende ist ungewiss oder gibt es zumindest so einen kleinen Hinweis, dass es was werden könnte von offizieller Seite?
Wir haben Hoffnung, dass es gut endet. Das ist unsere Motivation. Ansonsten würden wir diese Aktion gar nicht durchstehen. Aber genau, der Ausgang ist nicht vorherzusehen. Wir hoffen darauf, dass eine städtische oder landeseigene zugreift und sagt, es könnte interessant für uns sein. Wir versuchen, alles in Bewegung zu setzen und arbeiten daran.
Mike Elshoff, Mieter aus Berlin-Neukölln. Das Haus, in dem er wohnt, ist an einen großen profitorientierten Konzern verkauft worden, der da möglicherweise nicht die nächste Sozialstation aus dem Haus macht, sondern eher ein Objekt, das man richtig schön machen kann. Was dann im Zweifel aber leider auch heißt, Mikes Wohnung würde wahrscheinlich teurer. Damit es nicht so kommt, kämpft Mike jetzt dafür, dass das Haus noch an einen, sagen wir, sozialer erscheinenden Bieter verkauft wird.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt eine aktuelle Umfrage aus Berlin. Jede zweite Mieterin, jeder zweite Mieter hat Angst, sich die eigene Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten zu können und sie dann zu verlieren. Auch übrigens die Haushalte, die 3.000 Euro netto oder mehr zur Verfügung haben. Also eigentlich sowas wie, naja, ist schon ein bisschen die gehobenere Mitte der Gesellschaft. Da ist die Wohnungsnot also auch angekommen inzwischen. In dieser Mitte der Gesellschaft ist, wo Sophia Schillig sich selbst verortet. Sophia ist Food-Journalistin, wohnt in Köln. Ich habe sie unterwegs im Zug erreicht und gefragt, warum sie seit einer gefühlten Ewigkeit auf Wohnungssuche ist.
Naja, also zum einen sind das natürlich die horrenden Mietpreise in Großstädten und dann kommt dazu, dass ich selbstständig bin und ein Einpersonenhaushalt und das ist natürlich für die Vermieter der Worst Case.
Okay, du bist Food-Journalistin, habe ich schon gesagt, du kochst auch relativ viel. Was brauchst du so in einer Wohnung? Ist das für dich auch Arbeitsort?
Ja klar, ich arbeite zu Hause, deswegen sind für mich natürlich irgendwie ausreichend Platz und eine große Küche, genauso auch eben ein Raum mit viel Licht oder ein Balkon sehr wichtig. Und all diese Parameter machen, erschweren die Wohnungssuche natürlich zusätzlich.
Okay, aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es diese Wohnungen nicht, sondern die Wohnungen, die es gibt, die sind dann einfach schlichtweg zu teuer auch.
Also man muss ungefähr 1.000 Euro einfach in die Hand nehmen, auch in Köln. Und das finde ich schon für eine Person ganz schön viel.
Ja, 1.000 Euro muss man auch erstmal netto verdienen tatsächlich als Selbstständiger. Wo suchst denn du aktuell so diese Wohnung? Also die üblichen Verdächtigen, ImmoScout und Konsorten, oder hast du mittlerweile schon andere Kanäle angezapft?
Naja, also ich glaube, dass über diese konventionellen Kanäle überhaupt nichts mehr zu machen ist. Dazu muss ich sagen, dass ich gerade in einer Zwischenmiete wohne, seit 3 Wochen jetzt. Und die ist tatsächlich über 5 Ecken, also Bekannte, zustande gekommen. Und zwar eigentlich auch wirklich 2 Wochen, bevor ich dann ausziehen musste, weil ich dann auch gekündigt habe. Und dann bin ich auch auf der Straße gestanden. Ja, ich bin eigentlich sehr dankbar für diese Zwischenmiete und dann geht es wahrscheinlich wieder von vorne los. Aber ich glaube, dass über diese Immobilien-Scout-Kanäle etc. pp. Einfach fast nichts mehr zu machen ist. Und dazu kommt eben, dass die meisten Leute aus ihren Wohnungen gar nicht mehr rausgehen, sondern die behalten und eben nur noch untervermieten und eigentlich fast nichts mehr auf den Markt kommen.
Hm. Was macht das mit dir? Also so psychisch und auch so für deinen Alltag als selbstständige Journalistin?
Enge Freunde wissen, dass ich die letzten 3 Jahre im Ausnahmezustand gelebt habe. Es ist einfach permanenter Druck und man schläft schlecht, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ich finde, das Zuhause ist das Wichtigste. Es ist die wichtigste Säule, die man hat. Man sollte sich zu Hause wohlfühlen. Und bei mir ist es natürlich eben auch Arbeitsort. Und ja, also ich müsste lügen, wenn ich sage, dass man dann so unbeschwert in den Tag hineinlebt in so einer Situation.
Wie viel Zeit verwendest du da drauf, diesen Zustand zu ändern?
Ganz im Ernst, am Anfang habe ich wirklich jeden Tag 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends in den Portalen gewühlt und mich darum bemüht, auch um mir selber zu beweisen und auch irgendwie kein schlechtes Gewissen mir selber gegenüber zu haben, dass ich auch was dagegen tue, dass ich jetzt nicht in meiner Situation untätig verharre. Aber irgendwann, glaube ich, muss man ein bisschen loslassen, weil je mehr man sich verbeißt in diese desolate Situation, desto schwieriger wird es, den Alltag zu bewältigen.
Hast du noch Hoffnung, dass es irgendwann doch noch klappen wird, oder musst du die Stadt verlassen, um ins Bergische zu ziehen oder irgendwo anders hinzuziehen, wo es möglicherweise einfacher ist?
Also ich habe eine positive Grundstimmung, weil ich denke, irgendwie wird es schon ausgehen. Für mich kommt das Umland nicht in Frage. Ich habe kein Auto und als Solo-Mensch möchte man, glaube ich, auch nicht alleine am Arsch der Heide wohnen. Ich denke aber, dass es schon auch sein könnte, wenn jetzt irgendwie die Möglichkeit käme, in einer anderen Stadt eine Wohnung zu übernehmen. Da ich selbstständig bin und theoretisch von vielen Orten aus arbeiten kann, würde ich wahrscheinlich dorthin gehen, wo die Wohnung ist. Das heißt aber natürlich dann auch, dass ich bestehende soziale Strukturen aufgebe und so weiter.
Sophia Schillig, seit mehr als 5 Jahren auf Wohnungssuche. Wenn ihr was wisst, vorzugsweise in Köln oder Berlin, was eine große, helle Küche habt, ihr findet Sophia leicht im Netz. Oder aber ihr schickt uns eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de, leiten wir dann natürlich weiter. Und Sophia war im Zug unterwegs, deswegen war die Qualität der Leitung ziemlich räudig. Aber wir haben uns gedacht, es ist so interessant, was sie zu erzählen hat. Wir muten es euch trotzdem zu. Ich glaube, es ging ganz gut.
Deutschlandfunk Nova.
Angst vor der Wohnungslosigkeit. Besonders hart ist es ja für junge Menschen, vor allem solche, die noch in der Ausbildung stecken, nicht so wahnsinnig viel Kohle haben. Wenn man da mal aus einer Wohnung rausfliegt, wird es ganz schön schwer. Und damit das nicht passiert, damit die nicht ins Bodenlose fallen, gibt es in Berlin und anderen Großstädten die Organisation Offroad Kids, die ein Online-Angebot ins Leben gerufen haben vor einiger Zeit namens Sofa Hopper. Und da bei diesem Online-Angebot arbeitet Jasko Wrede. Der hat uns hier besucht in der Ab 21 nach seinem Feierabend und uns mal erklärt, was hinter diesen Sofa-Hoppern eigentlich so steckt.
Ganz häufig sind es Menschen, die sich in der Ausbildung befinden, und wenn ich dazu ergänzen darf, das ist für uns ein ganz spannendes Phänomen im Streetwork-Bereich, in der aufsuchenden Straßensozialarbeit. Da hatten wir es oft mit den Leuten zu tun, die halt schon ziemlich weit abgekoppelt waren und halt, ich sag mal so, die Punks vom Alex, so, das war halt lange tatsächlich so
eure klassische Klientel.
So klassisch. Mhm. Da gab es natürlich auch immer Abweichungen. Das war aber, sag ich mal so, das Klischeebild. Und seit wir die Online-Beratung machen mit dieser Zielgruppe der verdeckten Wohnungslosen, hat dann eine ganz starke Diversifizierung stattgefunden.
Also seitdem ein bisschen breiter aufgestellt.
Genau, also jetzt sind es halt auch viel mehr Leute, die in der Ausbildung sind und die vielleicht eine gemeinsame Wohnung mit der Freundin hatten, und dann gab es eine Trennung, und der meldet sich bei uns, weil er schon jetzt seit 3-4 Monaten in seinem Auto wohnt oder so. Studenten sind dabei, die halt einfach keine Wohnung finden, und zum Studieren beispielsweise, jetzt gerade haben wir einen Fall, da ist jemand nach Berlin gekommen, hat den Studienplatz, hat alles und findet ums Verrecken keine Wohnung.
Und die melden sich dann bei euch?
Ja.
Sofa-Hopper.
Tatsächlich.
Mich erschreckt es ehrlich gesagt, dass du jetzt sagst, jemand wohnt im Auto. Das habe ich zuletzt in Kalifornien gesehen. Mhm. War da auch schon relativ erschrocken, weil es so reich ist dort zum Teil. Und dann liegen die Leute in ihren Autos an der Küste. Ja. Das ist ja wenig bekannt auf eine Weise. Oder irre ich mich da?
Mhm. Natürlich arbeite und lebe ich in einer anderen Filterblase.
Sicher?
Und habe natürlich häufiger mit dem Thema zu tun. Gerade das auch mit dem Auto ist ein sehr markantes Beispiel, aber glaub mir bitte, ist nicht singulär. In den letzten 1-2 Jahren haben wir das sicher ein 50-mal Mal gehabt, dass die Leute uns geschrieben haben, ich wohne im Auto oder auch was in der Werkstatt der Firma, der Azubi. Naja, ist es bekannt, es wird halt natürlich deutlich weniger gesehen.
Wie sind die Menschen, die sich bei euch melden, psychisch drauf? In welchem Zustand sind die, die zu euch kommen?
Unterschiedlich, aber die Spanne reicht von... Ich weiß, in 3 Wochen wird es vielleicht eng, oder oh, ich mache das schon seit 2 Jahren und gehe von Couch zu Couch und ich möchte einfach nicht, dass es ewig so weitergeht, bis zu ich stehe auf der Straße, ich bin verzweifelt und ich weiß nicht mehr weiter und bitte helft mir, denn ich habe wirklich keine Ahnung, was ich sonst noch machen kann. Und ich habe euch gerade bei Google gefunden.
Hm. Ja. Okay, also die ganze Bandbreite tatsächlich.
Absolut.
Auch die unterschiedlichen Herangehensweisen, Charaktere. Wie geht man dann mit diesen Menschen den nächsten Schritt? Also was macht ihr mit denen? Setzt ihr euch an den Computer und geht ImmoScout durch? Wahrscheinlich nicht.
Natürlich unterschiedlich. Im Idealfall kommt die Anfrage aus einer der Städte oder der Umgebung der Städte, wo wir Streetwork-Niederlassungen haben. Die haben wir nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, Dortmund, Köln und Frankfurt am Main. Im Idealfall können wir die Leute entweder zu uns motivieren, ins Büro zu kommen, oder halt zu den Kolleginnen in den anderen Städten. Erstens erklären wir unsere Vorgehensweise. Und dann probieren wir vor Ort eben zu recherchieren, was ist die Infrastruktur, das Hilfesystem vor Ort. Abhängig von der Fallschwere probieren wir dann auch schon mal vorzurecherchieren, machen auch mal einen Anruf im Einverständnis mit den betroffenen jungen Leuten.
Hast du einen Ratschlag für Menschen, die kurz davor oder gerade dabei sind, in die Wohnungslosigkeit zu rutschen, was so der erste Schritt wäre, um da möglicherweise gar nicht erst hinzukommen?
Ja, also es ist natürlich ein Dilemma, was immer mehr Leute auch trifft. Das sollte einem zum ersten auch mal bewusst sein. Also das Wichtigste ist, kommunizieren. Also nicht vereinsamen, mit den Leuten sprechen, sich halt Unterstützung suchen. Das muss ja nicht immer gleich die Sozialarbeit sein, wenn man da vielleicht Hemmungen hat. Aber gut überlegen, was gibt's denn für Ressourcen, was gibt's noch für andere Möglichkeiten. Menschen ansprechen. Das kann der Lehrmeister sein, das können auch Leute in der Uni sein, das kann auch die Studentenberatung sein. Beim Studentenwerk gibt es Beratung. Auch noch so ein Tipp nebenbei, Vorsicht mit all den Facebook-Gruppen. Ja, da wird halt auch tatsächlich enorm viel Schindluder getrieben und es gibt so einen Haufen unmoralische Angebote, will ich es mal nennen. Also eigentlich Leute, die es drauf anlegen, Menschen sich in die Wohnung zu holen, die genau in solchen Notsituationen sind, um die dann auch auszunutzen. Und da geht es ganz konkret auch also um sexuelle Avancen und so weiter und so fort. Das ist zumindest eine große Warnung, die ich aussprechen möchte an Leute so in dem Alter, die irgendwie gucken und sich informieren über die Rechte, die Möglichkeiten, die Fördermöglichkeiten. Und da hilft natürlich häufig auch eine professionelle Beratung. Kann bei uns sein, bei anderen, was so an Berufsausbildungsbeihilfe zum Beispiel, die ja für Mietzuschuss gedacht ist und an Möglichkeiten vielleicht da ist, wenn man selber ein bisschen klamm ist.
Jesko Wrede von der Organisation Sofa Hopper. Junge Menschen bis 27 werden von denen unterstützt, nicht in die Wohnungslosigkeit abzurutschen. Das Ganze natürlich niedrigschwellig über den Chat oder über Mail.
Deutschlandfunk.
Ihr kennt ja sicher diese Versuche, wo sich Menschen einmal mit ihrem echten türkisch klingenden Namen auf einen Job bewerben und einmal mit einem ziemlich deutsch klingenden. Und das Ergebnis ist dann, dass sie mit dem deutschen Namen eher eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen als mit dem türkischen. Das ist so ungefähr auch der Mechanismus, der Caro in die Wohnungslosigkeit getrieben hat. Caro ist schwarz und sie vermutet, hat sie mir erzählt, dass ihre Hautfarbe einer der Gründe ist, wieso sie lange keine Wohnung bekommen hat.
Ich bin 3,5 Jahre ungefähr auf Wohnungssuche gewesen, habe selbst persönlich von Vermietern gehört, dass der Grund sein kann, dass ich bis jetzt keine Wohnung bekommen habe, weil ich afrikanischen Hintergrund habe. Habe öfters schon gehört, dass die Afrikaner laut sind, die Nachbarn sich öfters beschweren, weil wir so viele Leute in einem Haus sind oder in einer Wohnung sind. Und ich habe öfters mitbekommen, sobald die mich gesehen haben, war mir schon klar, dass ich die Wohnung nicht bekommen werde. Das fühlt man, das sieht man an den Blicken. Und wenn ich mich telefonisch beworben habe, haben sie meinen Nachnamen gehört und da wusste ich auch schon gleich, das wird nichts.
Also genau die Geschichte, die ich auch mit der Bewerbung sozusagen, wirklich derselbe Mechanismus.
Genau.
Wie lange warst du denn insgesamt 3,5 Jahre auf der Suche?
Ja, circa 3,5 Jahre war ich auf Wohnungssuche. Habe aber in der Zeit in einer Trägerwohnung zum Glück gelebt, hatte eine Wohnung, aber es war halt nicht meine eigene Wohnung, sondern eine Trägerwohnung.
Okay, also du warst offiziell wohnungslos.
Genau.
Was macht das mit einem, wenn man weiß, okay, das ist jetzt gar nicht so richtig mein Zuhause, das ist nur auf Zeit und ich kann nichts an dem Grund ändern, warum ich keine Wohnung bekomme?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die 3,5 Jahre ging es mir ziemlich schlecht. Ich war froh, dass ich eine Trägerwohnung bekommen habe, aber im Hinterkopf war jedes Mal, ja, du musst irgendwann aus dieser Wohnung raus und musst was Eigenes finden. Also das war für mich totaler Stress. Ja, das ist kein super Gefühl.
Was hat dich das krank gemacht oder diese lange Suche?
Ja, schon. Ich habe Angstzustände bekommen in den letzten 2 Jahren. Wurde es eigentlich schlimmer, dass es mir gesundheitlich nicht so gut ging, weil der Stress mich tatsächlich auch krank gemacht hat. Habe ziemlich oft Migräneanfälle bekommen, habe mir viele Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Ich habe ja mitbekommen, dass so viele Leute auf Wohnungssuche sind. Ja, es hat mich einfach ziemlich runtergezogen. Also mir ging es nicht gut.
Ich will überhaupt nicht sozusagen diesen Rassismus, nennt man das, glaube ich, dann einfach, was die Vermieter da möglicherweise gemacht haben, ja gar nicht entschuldigen. Aber gibt es andere Punkte, wo du sagen könntest, okay, daran könnte es möglicherweise auch gelegen haben?
Ja, klar. Also ich bin noch in der Ausbildung und ich denke.
Aber das sind ja viele.
Ja, schon. Aber ich glaube schon, dass es einfach auch mit ein Grund war, weil da ja super viele bei den Besichtigungen waren, natürlich auch Azubis, Studenten. Aber ich glaube schon, dass sie sich dann eher für Leute entschieden haben, die ein richtiges Einkommen haben. Und
Oder wo irgendjemand für sie bürgt. Weil Studenten finden ja dann oft gerne auch mal eine Wohnung, aber weil Mami und Papi eben für sie.
Ja, bei mir war es echt komisch. Also ich war halt echt super lange auf Wohnungssuche. Ja. Und
wo hast du überall gesucht? Welche Quellen hast du angezapft?
Alles, was ich im Internet finden konnte, wie Immobilien-Scout, eBay, Kleinanzeigen, Immowelt, hab Freunde gefragt, Bekannte gefragt, Arbeitskollegen gefragt.
Und jetzt bist du erfolgreich gewesen?
Ja, ich bin seit 1.3. in meiner eigenen Wohnung.
Oh, da fängt sie gleich an zu strahlen. Also daran merkt man, was für eine Last das auch tatsächlich
total.
Ist. Ne?
Also ich weiß, dass für viele Menschen das was ganz Normales ist, dass man eine Wohnung hat. Aber ich habe in den 3,5 Jahren das erste Mal gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat, obwohl es ja eigentlich so sein sollte hier. Und für mich war das ganz, ganz, ganz großes Glück, dass ich die Wohnung bekommen habe.
Und wie hat es jetzt geklappt?
Also das war so, ich hatte mich eigentlich für eine andere Wohnung beworben, bin da dann auch hingegangen für den Termin bei der Hausverwaltung. Die Wohnung war aber viel zu teuer, war super traurig und dann hat der Vermieter mir gesagt, dass sie noch eine andere Wohnung im Angebot haben. Ja, und die durfte ich mir dann angucken. Hab mich super gut mit den Vormietern oder mit den letzten Mietern verstanden und hab so lange Druck gemacht und am Ende habe ich die Wohnung bekommen.
Mhm. Okay, also hat ihr...
Hatte aber auch Hilfe.
Ah ja, von wem?
Und von der Frau Zornstein.
Ist die Dame hinter der Scheibe, die sich gerade totlacht, aber was hat die, was hat die gemacht?
Ich muss dazu sagen, ich war jetzt seit 3,5 Jahren in der Trägerwohnung. Ich hatte eine Betreuerin, die mich unterstützt hat mit allem. Also ob es meine Ausbildung ist, Wohnungssuche, besonders die Wohnungssuche, eigentlich alles. Ich war ja ziemlich, muss ich ganz sagen, stabil. Mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Und sie hat mich halt in allen Punkten unterstützt und hat das dann auch mit der Wohnungssuche gemacht, hat mir auch jedes Mal wieder Mut gemacht, ist mit mir zusammen zu der Hausverwaltung gegangen, zu dem Vermieter gegangen und hat alle Unterlagen mit mir zusammen gemacht, hat auch erwähnt, dass meine Schufa zum Beispiel gut ist und dass ich schon seit 3,5 Jahren auf Wohnungssuche bin. Ja, hat sich immer wieder für mich eingesetzt und am Ende hat es dann halt funktioniert bei der Hausverwaltung.
Was ist jetzt das, worauf du dich am meisten freust immer noch, wenn du in deine Wohnung reinkommst, in deine eigene Wohnung?
Dass ich endlich wieder einen Rückzugsort habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich weiß, ich muss nicht in einem Monat oder in einem Jahr wieder raus, sondern ich kann so lange in der Wohnung bleiben, wie ich möchte. Mir wird mein Zuhause nicht mehr weggenommen und ja.
Und wirklich, du hast einen unbefristeten Mietvertrag jetzt bekommen?
Ja, ich habe einen unbefristeten Mietvertrag.
Toll, das ist ja aber auch tatsächlich jetzt auch nicht immer der Fall, ne?
Ja.
Und auch in der Gegend, wo du gerne wohnen willst?
Das Lustige ist, den Bezirk hatte ich mir eigentlich vorher nicht rausgesucht. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich war. Ich fühle mich da so wohl. Also das wirklich alles super.
Woran liegt das?
Mein Zuhause ist toll, das Haus ist toll, die Nachbarn sind toll, die Umgebung ist toll. Ich fühle mich super wohl da. Also ich bin wirklich richtig, richtig glücklich, dass ich da jetzt
Das heißt, alles wohne. Hat sich zum Guten gewendet.
Genau.
Und alle anderen, die dir bislang eine Absage erteilt haben, denen kannst du mal schön den Allerwertesten zeigen. Kiss my ass.
Genau.
Vielen Dank. Caro hat 3,5 Jahre in Berlin eine Wohnung gesucht und sagt, sie hat keine bekommen, unter anderem, weil sie schwarz ist. Jetzt hat sie eine und ist zum ersten Mal seit langer Zeit sehr glücklich. Bleibt mir nur zu sagen, wir können das natürlich im Einzelnen jetzt nicht überprüfen, was Caro uns da erzählt hat, aber wir haben sehr gute Gründe anzunehmen, dass alles so stimmt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hamburg. David Hasselhoff neckt sich gerne mit seiner Frau und der Sprachassistenzsoftware von Amazon. Das erklärte der Sänger und Schauspieler selbst in einem Interview mit der Zeitschrift Gala. Alexa, wer ist David Hasselhoff? Frage Hasselhoff jeden Tag. David Hasselhoff ist ein Superstar, lautet dann die Antwort von Alexa. Seine Frau sei total genervt, wenn er das mache, gab Hasselhoff zu Protokoll. Er würde dann aber noch eine weitere Frage stellen. Alexa, wer ist Haley Roberts? Keine Ahnung, wäre Alexas Antwort darauf. Dazu sagte Hasselhoff der Zeitschrift Gala gegenüber, haha. Er und das britische Model Roberts sind seit dem vergangenen Sommer verheiratet. Es ist Hasselhoffs dritte Ehe.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.